willkommen im Krimi Café Tübingen. Mein Name ist Senja.
Ich bin Emily.
Ja, und wir nehmen jetzt die letzte Folge auf heute.
Ja, ich bin ein bisschen traurig. Die Zeit ist so schnell rumgegangen.
Ja, ich bin gerade irgendwie voll glücklich, so, dass wir nochmal aufnehmen. Aber ich bin auch ein bisschen traurig.
Ja, ich finde es halt voll krass, weil ich mich noch genau erinnern kann, wie wir bei unserer ersten Folge hier saßen. So voll aufgeregt und so, mein Gott, hoffentlich geht alles gut. Und jetzt sind wir einfach so, jetzt haben wir uns gerade dran gewöhnt und jetzt ist es fertig.
Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie man viel aufgeregter war und wie wir vor allem ewig immer gebraucht haben, um all das Zeug einzustellen, was wir haben wollen. Weißt du, die zweite Folge? Ich glaube, es hat eine Stunde gedauert.
Und ich hatte so Hunger.
Ja.
Ja, oh. Aber jetzt drücken wir einfach nur aufnehmen und es läuft. So ungefähr. Gut. Ja.
Und wie war die Podcast-Erfahrung für dich jetzt? Oder nein, ich frage das dich am Ende. Noch nach der letzten, nach dem letzten Story.
Okay.
Okay.
Gut.
Also, der letzte Fall. Bei dem, also ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich hätte den fast nicht mit reingenommen, aber...
Also das war wirklich eins von den Kriminalfällen, die absolut...
Und Tübingen.
Tübingen, ja. Und Tübingen, das heile Tübingen, ja. Das heile Tübingen.
Ja, das heile Tübingen.
Nach den ganzen Podcast-Folgen nicht mehr so heil für mich.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Darum geht es ja eigentlich in meinem ganzen Podcast. Das heilige Tübingen. Nee, passieren halt doch auch.
Schlimme Sachen.
Schlimme Sachen.
Mhm.
Und zwar geht es um wahrscheinlich halt auch ein relativ bekanntes Gesicht damals. Ein Tübinger Zahnarzt, der von seiner Frau aus Eifersucht ermordet wurde.
Mhm.
Und deshalb, also ich glaube, so ein Name, den man kennt in Tübingen, war das halt einfach. Und deshalb wurde dann doch sehr viel drüber geredet.
Okay, aber sagt mir jetzt persönlich nichts.
Gut, Rückblick. 1986 lernt der Tübinger Zahnarzt Bernhard Schneider, Vanya, eine gebürtige Bulgarierin an der Schwarzmeerküste kennen. Er nimmt sie mit nach Deutschland und heiratet sie. 1994 lernt Schneiders Tochter aus erster Ehe erstmals die Freundin ihres Vaters kennen. Es war ein total netter Abend, sagt die Tochter später. Und wir haben uns super verstanden. Doch das gute Verhältnis kühlt schnell ab. Vanya wirft der Tochter auf einmal Dinge vor, wie bei Familienfeiern sie nicht als Erste begrüßt zu haben. Also ganz absurd. Und die Situation zwischen den beiden spitzt sich immer mehr zu, sodass im Jahr 1998 bis 2005 auch außer der beruflichen keine Verbindung mehr zwischen Vater und Tochter besteht. Also der Vater war da auch total auf der Seite von seiner neuen Freundin und die hat da so viel dazwischen gekrätscht, dass die kein persönliches gutes Verhältnis mehr hatten, außer eben dem beruflichen. Denn die Tochter ist nämlich ebenfalls Zahnärztin, arbeitet in derselben Praxis wie ihr Vater. Mhm. 2008, nach Schneiders 60. Geburtstag, gibt es wieder Auseinandersetzungen zwischen Vanya und Schneiders Tochter. Denn sie hatte ihrem Vater ein Fotoalbum geschenkt, in dem kein Bild von Schneiders zweiten Frau, also Vanya, vorkommt. Am nächsten Tag ruft Schneider bei seiner Tochter an und verlangt in Vanyas Namen eine Entschuldigung.
Wow, aber warte, die sind da ja schon ganz schön lang dann zusammen, oder? Also das ist ja irgendwie 30 Jahre später oder so.
Mhm.
Okay. Wow, krass.
Ja, also 20 Jahre später, ja.
Ja.
Und die beiden Frauen haben dann auch noch eine Aussprache per Telefon und die Tochter hofft auf einen Neuanfang. Aber halt immer wieder krass bei der Geschichte, wie stark der Vater sich da immer hat beeinflussen lassen.
Ja.
Vanya ist jedoch immer noch eifersüchtig und verlangt, dass Schneider sich zwischen ihr und seiner Tochter entscheidet. Er entscheidet sich für seine Frau und zusätzlich verbietet Vanya auch den beruflichen Kontakt. Und die Tochter darf offiziell nicht mehr in der Praxis arbeiten.
Wow.
Der Tochter ist es unverständlich und ihrer Meinung nach sei eine Mischung aus Hilfsbedürftigkeit und sexueller Abhängigkeit die Basis der Beziehung.
Oh mein Gott, die arme Tochter.
Ja. Vor allem, du bist, die war ja auch total irgendwie machtlos dagegen, wenn ihr Vater ja, einfach klar. da so voll auf der Seite ist.
Ja.
Ja, auch das, genau das fanden auch die Tübinger bei der ganzen Geschichte immer total unverständlich.
Und der eine hat das gewusst und der andere hat das gewusst und der andere hat das gewusst. Also es ging 1000 Gerüchte rum und aber im Grunde genommen hat niemand verstanden, warum der überhaupt wegen dieser Frau seine Familie verlassen hat. Das war, das blieb auch ungeklärt, das war, hat auch, das
ich weiß es nicht, ob er wegen der Frau verlassen hat, das weiß ich nicht.
Ja, er war ja mit seiner Familie nicht mehr zusammen, außer dass er mit der Tochter in der Zahnarztpraxis gearbeitet hat.
Ja, aber ob deswegen dieser Frau war, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Das ist, ich glaube, das stelle ich mir auch voll schlimm vor, weil du hast, wie gesagt, ja einen Namen als ja, Zahnärztin oder Zahnarzt und dann passiert sowas und du willst es natürlich nicht an die große Glocke hängen, weil du nicht willst, dass Leute sofort daran denken, wenn die deinen Namen hören und so und ja, da ist doch irgendwas. Aber es geht halt trotzdem rum und irgendwie kriegen die Leute es halt trotzdem mit. Und dann, boah, dann stehst du die ganze Zeit so da und niemand will dich vielleicht drauf ansprechen und dann ist, oh, ich stelle mir das so unangenehm
vor. Ja, gerade weil das ja ein Name ist, den man ja in Tübingen da kannte. Ja. Kann man ja auch leicht drüber reden, weil jeder sagt, ja, stimmt, den Namen kenne ich.
Ja, und hast du schon gehört, ne. Und dann,
ja, genau.
Oh, richtig Gerüchteküche.
Ja, und erst nachdem der Vater sich 2010 eine eigene Wohnung in der Schwärzlocher Straße nimmt und nach seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlagert, kann sich auch sein Verhältnis zur Tochter bessern. Also irgendwann war es ihm auch zu viel.
Also heißt eigene Wohnung, er hat sich von seiner Frau oder seiner Freundin getrennt.
Ja, also ich denke, das hat sich so nach und nach entwickelt. Also genau, wahrscheinlich erst so, ja, ein bisschen Abstand und dann vielleicht eine Trennung, aber es war noch keine Scheidung. Er nimmt sich eine eigene Wohnung, um das vielleicht zu entspannen. So.
Ja.
Nach und nach hat er seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlagert und es scheint alles wieder besser zu laufen. So, es wurde allerdings schon von Scheidung geredet und Vanya erwischt Schneider mit einer anderen Frau. Im August werden Schneider und Vanya in der Denzenbergstraße, also in der alten Wohnung, wo die gemeinsam gelebt haben. Ich habe das erst nicht verstanden, warum jetzt plötzlich wieder in dieser Wohnung. Aber wie gesagt, er hat ja so nach und nach seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlagert und war dann aber sicherlich auch noch in einer anderen
Wohnung.
Sie wurden von einem maskierten Mann mit Pfefferspray attackiert und überfallen.
Die beiden.
Im Haus fehlt danach aber nichts. Schneider ist sich sicher, dass es sich dabei um den Sohn von Vanya, also seinen Adoptivsohn, handelt. Er wollte wahrscheinlich die Unterschrift für den Verkauf von Schneiders Anwesen in Bulgarien erzwingen. Schneider zeigt ihn nie an, weil er ihn nicht belasten will, er ändert jedoch sein Testament. Die Tochter wird wieder Haupterbin, der Sohn wird enterbt, also Adoptivsohn, und seine Frau soll das Anwesen in Bulgarien bekommen.
Aber das macht er aufgrund von der Vermutung, also das weiß man nicht, ob das der wirklich war.
Ja, doch, also ziemlich sicher, das hat auch die waren ja dann selber gesagt, also also war ziemlich offensichtlich halt, weil die kannten sich ja auch und deshalb hat er den ziemlich offensichtlich erkannt, dass es der war.
Vor allem, weil dann nichts fehlt und so, also das ist ja irgendwie total strange.
Ja.
Aber ich meine, ich finde es schon mal voll die gute Reaktion, dass er einfach direkt das Testament ändert, weil es gibt so viele Stories, wo dann nicht frühzeitig das Testament geändert wird oder gar nicht. Oder es gibt kein Testament und dann ist es halt alles.
Ja, vor allem in dem Fall war das
Er konnte es nicht wissen, aber es war gut.
Ja, ich habe noch, die Presse schreibt dazu, Bernhard habe fortan Angst vor dem Adoptivsohn gehabt und seine Frau, kommt noch dazu, war zu dem Zeitpunkt auch nicht ohne. Denn sie schlug und kratzte ihn auch in der Ehe und sprach auch von Umbringen. Und Die Tochter sagt auch, sei ihr unbegreiflich, weil sie das ja auch teilweise dann wusste, wie der Vater am Tag der Tat mit der Angeklagten habe ins Auto steigen können. Der Scheidungstermin steht inzwischen fest. Am 6. März 2012 will Vanya bei Bernhard in der Wohnung in der Schwarzlocher Straße, also in seiner neuen, eine weitere Aussprache. Sie nimmt eine Pistole mit. Falls die Aussprache nicht gut läuft, will sie das Leben ihres Mannes und das eigene beenden. Die Aussprache endete im Streit und Bernhard fährt Vanya mit seinem Auto nach Hause. Allein schon...
Ah, girl, don't do it.
Die, ja.
Ah, aber ich meine, er konnte ja nicht wissen, dass sie das sich vorgenommen hat. Mm-mm. Also es war ja eigentlich dann wieder nur ein, ich sag jetzt mal, Gentleman-Move, sie dann nach Hause zu fahren, obwohl sie sich gestritten haben und so.
Ja, voll.
Aber woher hat die eine Pistole?
Ja, das wurde dann auch diskutiert, genau, wo sie die her hat. Und sie hat die sich wohl schon ein Jahr davor irgendwie aus Bulgarien da senden lassen.
Auch wenn das so einfach geht, weiß ich ja jetzt Bescheid. Nein, Spaß.
Kurz bevor sie da waren, zückt sie plötzlich die Pistole aus der Tasche und schießt dreimal auf Bernhard. Bernhard kann die Tür noch öffnen und versucht auszusteigen. Dabei trifft ihn eine weitere Kugel. Er fällt aus dem Auto und bricht zusammen. Der BMW rollt gegen eine Mauer und kommt zum Stehen. Vanya steigt aus und läuft um das Auto herum. Eine Frau, die auch gerade mit dem Auto in die Straße einbog, dachte an einen Verkehrsunfall bei der Szene und wollte helfen. Verschwinden Sie, wird sie aber von Vanya angeschrien. Ich habe ihn erschossen und ich erschieße ihn gleich noch einmal. Auch ein Anwohner ist alarmiert von den Schüssen und will der Frau zu Hilfe kommen. Verschwind, das regle ich schon selber. Mit den Worten, jetzt verreck endlich, du Sau, schießt sie ihm in den Kopf.
Was?
Die ganze Szene stelle ich mir so absurd vor.
Wie in einem Film.
Ja.
Aber auch das, für die, die das mitbekommen haben, muss es ja auch ultra schlimm gewesen sein. Also die eigentlich helfen wollen.
Ja.
Und dann siehst du, wie da ein angeschossener Mann liegt, so, also in Tübingen.
Ja,
es ist nicht so, dass du eine Blockbuster bist oder so. Du fährst gerade nach Hause und kriegst sowas mit.
Ja, und wie sie dann sagt, nee, lass mich, und sie dann einfach nochmal auf ihn schießt.
Boah, finde ich richtig krank. Mhm. Oh, je.
Und daraufhin flieht Vanya in Richtung Jet-Tankstelle in der Wilhelmstraße. Also das ist ja alles da unten, Lustnau.
Mhm.
Und dort wird sie auch schnell festgenommen, nachdem Nachbarn ja alle die Schüsse gehört haben,
ja,
die Polizei gerufen haben.
Boah, also ich meine, sie hatte ja auch vor, sich selbst zu erschießen dann, oder? Also sagt sie, ich weiß man nicht, ob das stimmt, aber...
Ja, sagt sie, hätte sie vorgehabt, aber ich weiß nicht, ich glaube, sie sagt das eher, dass es weniger schlimm klingt, dass sie sagt, sie hatte vor, den umzubringen. Aber ich weiß es auch gar nicht.
Aber ich meine, sie hat sich ja auch schnappen lassen. Sie hätte ja auch versuchen können zu fliehen und so. Also sie wollte...
Für mich klingt das auch alles eher wie auch so eine, nicht ganz Affekthandlung, aber so ein Ding, wo man so im Kopf in seinem Ding drin ist und da gar nicht mehr rauskommt aus diesem Eifersuchtsszenario.
Ja.
Noch ein Ausschnitt der Tübinger.
Jeder hat gesagt, um Gottes Willen, bei uns da unten vor der Haustür, und wir haben nichts gehört, die Schüsse haben wir nicht gehört, nur die direkten Nachbarn da unten, die haben das gehört, aber da konnte sich auch keiner vorstellen, aber...
Ja.
Ja, wie gesagt, ich finde, das kann man sich auch wirklich nicht vorstellen. Also, gerade so mit mehrmals Schießen, und dann wie im Film, du steigst aus dem Auto aus, läufst nochmal ums Auto rum, einfach nur, um nochmal drauf zu schießen. Das ist für mich so der Inbegriff von Hollywood-Blockbuster.
Ja, ich glaube, deshalb war der Fall auch so krass für Tübingen, genau, weil es wie im Film war.
Ja.
Der Staatsanwalt wertet die Tat als Mord, weil sie ihn heimtückisch ermordet hat. Bernhard Schneider hatte keine Möglichkeit zu fliehen und es ist unklar, ob sie nicht sogar beim ersten Schuss die Waffe vielleicht sogar verdeckt in der Tasche gehalten hat. Der psychiatrische Sachverständiger stellt bei der Frau eine Persönlichkeitsstörung fest, hält sie aber für schuldfähig und sie erhält lebenslange Haft. Dann nochmal ein Ausschnitt der Tübinger, wo die nochmal da deutlich wird, wie, was für ein Stadtgespräch das war.
Aber wurde schon viel drüber geredet.
Ja, wahnsinnig. Da
wurde ein so bekannter wirklich, Mann.
Ja, also das war unbegreiflich. Weil
als seriös und so. Ja,
das war ein Stadtgespräch, muss man ehrlich sagen. Das war ein Stadtgespräch. Also das war wirklich Kriminalgeschichte vor der Haustür war das. Also da kann ich mich noch wahnsinnig gut dran erinnern. Das war wirklich Stadtgespräch.
Ja, und wahrscheinlich, wie du sagst, so jeder wusste was anderes.
Jeder wusste, der hat eine Gerüchteküche, der eine kannte den sogar und der andere, und der kannte die Tochter und die kannten die Frau, die war, ja, das war wirklich Stadtgespräch, überall, jeder hatte da, hast du schon gehört, mein Gott, und das da unten noch auch, es geht mir heute noch so, wenn ich da vorbeifahre,
ja, in
die Ecke, da denke ich immer an diesen.
Ach was.
Der war mir nicht nah und nichts, aber dieses Geschehen, das hier da ermordet worden ist.
Ja, der lag mir, ja, auf der Straße.
Der lag ja da, ja. Verrückt.
Mhm. Boah.
Ja, so nah ging das den Leuten, ja, dass sie heute noch dran denken.
Ja. Boah, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist einfach, ich komme nicht drauf klar. Vor allem, dass es halt mit einer Waffe passiert ist. So, es ist ja so das Unwahrscheinlichste, sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, aber in so einer kleinen Stadt wie Tübingen, dass jemand, der nicht bei der Polizei ist oder bei irgendeinem waffentragenden Dienst, überhaupt eine Waffe besitzt. Natürlich, ja, Jäger besitzen Gewehre und so Sachen, okay, aber das ist ja alles zugelassen und was anderes und ja. Aber einfach so, finde ich richtig gruselig zu wissen, dass das.
Ja,
das scheinbar auch ja nicht, so einfach war, sich eine Waffe zu besorgen für die.
Ja, wir sind ja nicht in Amerika hier.
Ja, ich finde es richtig beängstigend. Boah, krass. Ich würde da auch ständig dran denken, wenn ich das so mitbekommen hätte.
Mhm. Ja, und das alles aus Eifersucht. Zuerst auf die Tochter.
Ja.
Was ich ja schon mal voll... Also ja, das ist dein Kind. Das finde ich richtig krass,
ja.
Warum muss man da eifersüchtig sein?
Genau, vor allem in was für einer Konkurrenz steht es halt.
Ja.
Also er hat ja keine Liebesbeziehung zu seiner Tochter, das ist ja was völlig anderes. Aber ich meine, wenn es halt auch um Aufmerksamkeit geht und ja, sie halt auf sich allein die Aufmerksamkeit ziehen wollte, dann ja, steht die Tochter da natürlich schon im Weg, aber es ist nicht begreiflich, finde ich.
Nee, und genau da hat es ja schon angefangen, dass die anscheinend da krankhaft eifersüchtig ist. Und dann, klar, dann hat er irgendwie, ja, wird er mit einer anderen Frau erwischt oder weil er, also die waren ja sowieso schon, also das war nicht der Grund, die Scheidung stand davor schon im Raum.
Mhm.
Und danach war das mit der Frau. Aber das toppt es dann natürlich noch.
Ja. Wow. Ja, ich finde es auch voll krass, weil wenn man so jetzt, in der, wie soll ich sagen, Alltagspsychologie redet, also so, wenn wir reden und irgendwelche Thesen aufstellen, so, oder Beobachtungen, was weiß ich was,
ja, dann
hört man voll oft, oder es wird zumindest so getan, als wären Frauen immer die Eifersüchtigeren in einer Beziehung und tendieren mehr zu Eifersucht als Männer.
Mhm.
Aber in Wahrheit ist es so, dass viel, viel mehr Gewalttaten und so durch Männer entstehen in der Beziehung, und zwar 85%. In 85% der Fälle sind Männer die Täter. Wenn der Grund Eifersucht ist.
Ach so, wenn der Grund Eifersucht ja, ist.
Beim Grund Eifersucht als Gewalt, also nicht Mord oder so, sondern Gewalttaten aus Eifersucht, sind 85% sind Männer.
Ah.
Das finde ich voll krass, weil ich finde, wenn man Eifersucht denkt...
Aber das hat ja, glaube ich, dann eher wieder was mit zu tun, Erinnerung an Folge 1, dass die ja... schneller mal zu gewalttätig werden, einfach ja, aus Gründen.
Aber trotzdem finde ich, also das finde ich halt faszinierend, weil es ja schon zeigt, dass Männer eben auch mindestens genauso eifersüchtig sind oder sein können wie Frauen. Und ich finde, voll oft ist es halt so, dass Frauen das
Eifersucht zugeschrieben wird. Aber da geht es ja nur darum, wo Mord aus Eifersucht entstanden ist, oder?
Gewalttaten, nicht Mord, aber ja.
Ja, okay.
Ja, fand ich trotzdem. Krass. Ja.
Okay, was hast du noch so?
Was habe ich noch so? Also, wenn wir eh schon gerade bei Zahlen sind und bei Liebesbeziehungen, Dann habe ich noch ein paar Statistiken, und zwar jeder dritte Mord passiert in der Ehe, also von insgesamt Morden. Und zwar war das so, dass in Deutschland, das ist jetzt von 2013, also es ist schon ein Weilchen her, aber ja, 187 Tote in Intimiziden passiert sind, also in Liebesbeziehungen. Und da waren eben die häufigsten Motive Eifersucht, Habgier, verletzte Eitelkeit und Rache. Also,
das stimmt, trifft wahrscheinlich irgendwie alles so ein bisschen auf sie zu.
Irgendwie. Vor allem auch das mit der Habgier, weil auch mit dem Haus dann da in Bulgarien. Ich meine, wer weiß, ob sie nicht ihren Sohn auch vielleicht ein bisschen angestiftet hat. Ich will nichts unterstellen, aber es kann ja schon sein.
Ja.
Oder dass er das für sie machen wollte, weil, keine Ahnung, ich meine, das ist halt seine Mutter. Also weiß man ja alles nicht. Aber wieso kann sowas überhaupt passieren? Also natürlich ist es schwer, Eifersucht zu erforschen irgendwie. Also das ist einfach nicht sehr einfach. Und Vermutungen sind aber, dass es wie so eine Art Zusammenbruch der Persönlichkeit gibt, weil man auch nie gelernt hat, mit Frustration und Demütigung umzugehen, auch früh schon in der Kindheit. Oder eventuell auch, kann ich mir vorstellen, nicht genug Bestätigung oder Aufmerksamkeit generell bekommen hat von vielleicht seinen Eltern oder von Freunden oder was auch immer. Und dann halt das Gefühl hat, man muss sich das erkämpfen.
Ja, ich glaube, es hat viel mit so einem Selbstwert.
Ja.
Es hat viel mit so einem Selbstwertproblem zu tun, dass man, genau, dass man den Eindruck, man muss sich das erkämpfen und man ist nicht gut so, wie man ist und nicht genug. Daraus entsteht ja Haupt. Also ich glaube, es gibt beides. So einmal, wo der Partner das mit Absicht vielleicht hervorrufen möchte.
Ja.
Das ist halt fies, weiß ich nicht, warum man das macht.
Verstehe ich auch nicht.
Und halt Eifersucht, die aus einem selber raus entsteht, weil man, genau, wenn man sich nicht gut genug fühlt.
Ja. Ja, genau. Und
das meinst du mit Frustration, oder? Wenn dann das entsteht, weil, so.
Genau, weil, ja, genau, das meine ich. Und vor allem halt dieses, man versucht sich ja dann zu erklären, warum man sich so fühlt und wie das passieren konnte oder keine Ahnung. Und dadurch macht man halt eventuell auch andere Leute mitverantwortlich für sein eigenes Leid, wie in dem Fall die Tochter. Weil sie gibt ihr ja quasi die Schuld irgendwie, indem sie versucht, sie von ihrem Vater zu trennen, dass sie schuld ist, dass die Mutter, also die Täterin, leiden muss in dem Sinne und scheinbar das Gefühl hat, sie muss was dagegen unternehmen. Und man merkt ja ihr eigenes, dass ihr einziges Ziel ist, dass sie unbedingt den Vater für sich allein haben will. Und das hat sie halt eine Zeit lang nicht bekommen und dann hat sie halt dafür gesorgt, dass sie das bekommt. Und das finde ich halt auch irgendwie krass, weil wieder bist du in der Situation, wo du andere Menschen mit in, ich sag jetzt mal, dein Problem mit reinziehst sozusagen, ungewollt halt. Also für die Person ungewollt. Es ist nicht so, dass die Person dir helfen will, sondern du machst es halt und dir ist egal, was sie fühlt. Und das ist ja wieder, zeigt sich ja auch wieder ein bisschen diese Persönlichkeitsstörung.
Ja, genau. An. Das ist also, wieder sowas, wo man seine eigenen Probleme auf andere überträgt oder durch andere auswälzt.
Genau, ohne halt Rücksicht auf deren Gefühle zu nehmen.
Mhm.
Und das finde ich auch wieder so. Wie kann man denn nicht daran denken, wie schlimm das für die Tochter ist? Verstehe ich nicht. Naja. genau, nochmal generell zum Thema Eifersucht bei. Als Mordmotiv, da gibt es eine Gewaltforscherin am Institut für Konfliktforschung, die aber, glaube ich, in Österreich sesshaft ist, sage ich jetzt mal. Birgit Haller heißt die. Und laut ihren Untersuchungen ist eben rausgekommen, dass Eifersucht das häufigste Mordmotiv ist. Vor allem in Ehen, zumindest in Österreich. Aber auch in Deutschland ist angeblich, das kann ich aber nicht statistisch belegen, der Grund bei 4 von 5 Morden Eifersucht.
Aber das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, Eifersucht kann schon ein sehr starkes Gefühl sein.
Und ich finde, das merkt man ja auch bei sich selber im Alltag. Also es ist einfach was ständig da ist. Vielleicht für manche Leute weniger und für manche mehr, aber das ist ja so das gängigste Gefühl außer... Jetzt im Vergleich zu Habgier oder Rache oder so Sachen.
Ach so.
Weißt du, was ich meine? Also
Du meinst, das ist das, was am ehesten jeder schon mal erfahren
hat? Ja, genau. So. Also das ist das, was jeder irgendwie kennt aus irgendwelchen Situationen.
Mhm.
Also
und das andere, also ich meine, gut, ja, Rache habt ihr, wenn ich es mal behaupten, kennt auch jeder, aber halt irgendwie aber im Kleinen.
Ja, genau, aber halt, das ist halt nichts, was so greifbar ist irgendwie. Ja. Also das muss schon wirklich ein krasses Gefühl sein, wenn du aus dem was heraus unternimmst sozusagen. Mhm. Und Eifersucht ist eher so, das kannst du halt auch steigern. Weißt du, was ich meine? Also da kannst du dich so voll rein, ja, reinsteigern selber.
Ja. Und ich glaube auch, weil das mit so einem Selbstwert zu tun hat. Und Rache und Habgier.
Ja,
ja, und nicht weil, direkt so da verknüpft sind mit, ja, so einem Selbstwert.
Und ich glaube, dass Eifersucht halt, dadurch, dass es jeder schon mal, oder nehme ich an, jeder erlebt hat, ist es so, kleinste Sachen könnte ich halt voll triggern sozusagen. Ja. Also kleinste Ereignisse, die vielleicht gar nichts zu bedeuten haben, können für dich halt richtig schlimm werden, wenn du dich da halt mal reingesteigert hast. Und wenn das halt, das kann in einer Gewalttat enden, aber das kann sich auch einfach so lange hochsteigern, bis es halt,
ja,
einfach nicht mehr geht. Und dann geht es halt auch in so eine Form von, du gehörst mir über, so. Also besitzergreifend mäßig. Und das ist ja auch, ja. Ja, I don't know, ich finde es halt voll schlimm, weil wenn man sieht, jeder dritte Mord in der Ehe, ich finde es halt voll krass.
Mhm.
Es gibt drei verschiedene Formen von Eifersucht und ich finde irgendwie alle drei passen jetzt ganz gut zu dem Fall. Die erste ist die argwöhnisch-ängstliche Eifersucht und das ist die Sorge um eine vermeintliche Untreue des Partners und da ist es dann eben auch so, die Sorge nimmt immer mehr Raum ein im Geist und steigert sich und so und ich meine, er hat sie ja dann auch betrogen am Ende, also aha. Ja. Was heißt ja, sie hatten sich schon...
Ja, die waren ja quasi, das war ja schon die Rede von Scheidung. Ich glaube, dann ist man nicht mehr zusammen, wenn man...
Ja, aber für sie halt scheinbar ja schon. Das heißt, für sie war es ja irgendwie eine Bestätigung.
So.
Ja, genau. Für sie war es ja dann irgendwie eine Bestätigung, so, ja, das war ja ein Grund, eifersüchtig zu sein, weil es... Also,
ach so.
Weißt du? Naja, dann die reaktive Eifersucht, die sich auf tatsächliche Ereignisse bezieht. Da ist auch so, ich nehme an, wenn der halt einmal Zeit mit seiner Tochter verbracht hat, das ist ja ein Ereignis, was passiert ist. Und besitzergreifend, da versuchen Betroffene oftmals präventiv den Kontakt des Partners mit dem anderen Geschlecht zu unterbinden. Hört man ja auch oft.
Ja, ja.
Gerade auch in toxischen Beziehungen, wie man das so schön nennt heutzutage. Ja. Und ich finde, irgendwie passen die alle drei.
Ja. Bist du ein eifersüchtiger Mensch?
Eigentlich überhaupt nicht. Dachte ich. Aber es gibt schon manchmal Situationen, wo ich mich so ein Tick eifersüchtig fühle. Aber das ist dann, wie du sagst, nur so was ganz Leichtes und so. Ich weiß, dass es Eifersucht ist, aber ich denke mir halt so, boah, es ist überhaupt null ein Grund, eifersüchtig zu sein. Warum? Und es geht dann auch voll schnell wieder weg. Also ich hatte es bisher jetzt nicht so, dass ich irgendwie auch das Gefühl hatte, ich muss aus irgendeinem Grund krass eifersüchtig sein.
Mhm.
Von daher, ja, nee.
Okay.
Und du?
Ja, ich, also ich würde lügen, wenn ich sage, nein, ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Ich kenne das schon. Ich finde dieses, was du gesagt hast, so präventiv eifersüchtig, finde ich schrecklich. Das mache ich auch nicht. Ja. Und das, also finde ich auch, nee, das kann ich nicht gebrauchen und das mache ich auch nicht. Das ist krass besitzergreifend so.
Ja.
Und du kannst ja nicht anderen einfach was verbieten, im Voraus.
Ja.
So, nee. Aber ja, so ähnlich wie bei dir. Ich habe auch in Situationen, verspüre ich das schon auch. Aber ich versuche dann auch genau das abzuwägen. Ist das jetzt gerechtfertigt?
Ja.
Oder muss ich da einfach mal kurz mich mit mir selber beschäftigen und mal kurz mein Selbstwert wieder aufbauen? So.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch die gesunde Art, damit umzugehen. Es ist, glaube ich, halt völlig normal, dass man eifersüchtige Momente hat oder halt Eifersucht verspürt, aber das Wichtige ist halt, dass man damit einigermaßen gut umgehen kann und sich halt auch nicht selber dafür fertig macht oder so. Das ist halt normal.
Oder halt dann immer direkt alles nur beim anderen sieht. Weil wenn man manchmal ja, kurz genau, überlegt, so. Dann liegt es wirklich daran, weil du kurz dich selber als nicht gut genug empfindest.
Ja, genau. Voll deep.
Ja. Ja. Jetzt, und? Wie war deine Podcast-Erfahrung?
Also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Wirklich. Ich fand es richtig, richtig cool. Und ich bin echt traurig, dass es jetzt vorbei ist. Vielleicht passiert ja demnächst was in Tübingen. Bitte nicht, aber ja. Dann können wir noch eine weitere Folge machen. Aber ich finde, es hat voll Spaß gemacht. Und es war voll cool, mal zu sehen, wie sowas funktioniert und entstehen kann und so. Weil ich halt bisher null Berührungspunkte damit hatte.
Ja.
Also ich fand es voll spannend.
Ja, das freut mich voll. Ja, war für mich auch so. Ich hatte ja auch... naja, logisch, also auch davor noch keinen Podcast gemacht. Und haben wir auch schon öfter gesagt, voll cool zu sehen, wie wir uns irgendwie verbessern. Voll. Und auch da und auch beim Feedback merkt man das, dass da Leute sagen, ja, ihr werdet besser.
Ja.
Das freut einen natürlich total. Und ich glaube, bei mir ist so, ich habe schon immer so ein bisschen den Druck im Nacken, dass das ja meine Bachelorarbeit ist.
Ja.
Kann jetzt, weiß ich nicht, mich da jetzt so ganz frei und auch ja mal gucken, so wie du so da dran gehen konnte.
Ja.
Aber mir hat es auch auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und bin schon ein bisschen stolz.
Ja, ich auch. Genau. Falls ihr nochmal finales Feedback habt, so für die Zukunft, falls neuer Podcast eines Tages entstehen sollte, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben oder uns persönlich, weil, also, wenn ihr uns kennt.
Ja, voll gerne. Nee, das hilft mir auch für meine Reflexion,
die
ich auch noch schreiben muss.
Ja, also sehr gerne Feedback.
Ja, dann gibt's jetzt den letzten Podcast-Kaffee für erstmal. Ja. Ich habe vorhin, als ich Lukas gefragt habe, ja, darf ich jetzt das Mikrofon wieder haben? Wir wollen die letzte Folge aufnehmen und so. Und dann sagt er so, also wenn das die letzte Folge ist, dann nein.
Yeah, ein Fan.
Ja, wir haben viele Fans.
Ja, wir haben viele Fans.
Und dann habe ich, gesagt, okay, die letzte Folge für diese Staffel.
Ja, geil. Ja.
Okay, wie gesagt, gibt's den letzten Podcast-Kaffee.
Yes.
Und dann, das kann ich ja gar nicht sagen, bis zum nächsten Mal. Was sagen wir denn jetzt? Voll schön.
Guten Rutsch.
Ja, stimmt. Das ist ja auch noch die Folge hier nach Weihnachten.
Die Weihnachtsfolge, ja.
Ich hoffe, ihr hattet schönes Familienfest. Auch noch weiterhin.
Jetzt habt ihr genug Zeit, nochmal alle Folgen durchzuhören.
Genau.
Adios.
Adios. Tschüss.
Tschüss.